Verantwortung für die folgende Sendung trägt Enrico Nimczewski. Sie hören einen Mitschnitt der Vorlesungen an besonderen Orten vom 16. Oktober 2019 in Grünow mit Professor Dehne von der Hochschule Neubrandenburg. Für die musikalische Begleitung wurde Alejandro Soto-Lacoste gewonnen.
Ich freue mich ganz sehr, dass viele aus Grünow gekommen sind, aus Dolgen, aus Kapin. Ich sehe aber auch neue, unbekannte Gesichter. Möchte ich einmal kurz erzählen, in welchem Ort wir uns eigentlich befinden. Das ist die Fahrscheune. Mein Vorgänger Lutz Breckenfelder hat die mit vielen fleißigen Helfern zu einem Ort umgebaut, wo Begegnung stattfindet, wo Kinderfeste gefeiert werden, wo im Sommer draußen auch Indianerfest oder ein Pfarrhoffest gemacht wird und eben auch Pfarrhofabende. Kulturprogramm, das ist hier in Grünow ganz wichtig und findet immer in guter Kooperation mit der Kirchengemeinde statt und mit dem Dorf und dem Dorfverein. Und ich bin sehr froh darum, dass wir dieses Dorf in der Form hier haben, wo wir gut miteinander arbeiten können und wo wir auch sagen, es ist wichtig, dass die Kultur nicht zu kurz kommt. Das muss sein. Da sind wir und ich freue mich sehr, dass Peter Dehne gekommen ist, Professor aus Neubrandenburg an der Hochschule. Wir hatten Kontakt im März diesen Jahres. Da ging es auch bei uns Pastoren, ist ja auch die Frage brennend, wie gehen wir um mit dem demografischen Wandel. Der betrifft auch uns, der betrifft auch unsere Kirchengemeinde. Das spüren wir ganz enorm. Und dazu hatten wir Herrn Dehne eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, nachzudenken, was können wir denn eigentlich machen. Und daraus hat sich wieder etwas weiterentwickelt, die Idee hier in Grünow so eine Art Zukunftswerkstatt zu machen, wo auch Ideen draus entstanden sind, die wir jetzt fleißig begießen müssen, damit da ein kräftiges Pflänzchen draus wird. Da sind wir auch dran. Das sind wir gewohnt, nachhaltig zu arbeiten, nicht aufzugeben, immer wieder die Gießkanne herauszuholen. Und ich freue mich sehr, dass Sie auch weiterhin uns die Unterstützung zugesagt haben. Herr Dehne mit seinem Team und dann begrüße ich ganz besonders Alejandro Soto-Lacoste. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Oh, wunderbar. Herr Lacoste hat heute einen weiten Weg hinter sich, denn eigentlich befindet er sich gerade im Brandenburgischen und übt dort mit Kindern ein Musical ein. Und ich war sehr erfreut, als Sie gesagt haben, trotz all dem, ich will herkommen. Ich finde das Thema auch total spannend. Ich möchte mit hier sein, Musik machen und auch ein bisschen zuhören und mitdiskutieren.
La 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 als Frau Pohle mich damals gefragt hat, na, wollen Sie nicht hier was erzählen und Mensch, erzählen Sie doch was zu den Dörfern, habe ich gleich ja gesagt, weil, naja, das ist ja schon eine spannende Frage, was ist in diesen 30 Jahren tatsächlich passiert oder vielleicht auch, was ist davor und danach passiert. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken nochmal, vor allen Dingen auch in den letzten Tagen, in der Vorbereitung, und plötzlich ging alles in meinem Kopf durcheinander. Ich bin groß geworden in der Nähe von Hannover, habe, ich weiß nicht, ob es das rechte oder das linke Bein ist, aber auch da immer noch ein Standbein. Aber auch ein mindestens so festes Standbein in Neubrandenburg, wo ich seit 20 Jahren an der Hochschule bin und seit 20 Jahren auch wohne und viel in der Region unterwegs bin. Aber ich habe dann gedacht, Mensch, irgendwie das Thema Dörfer beschäftigt mich schon seit Mitte der 80er Jahre. Natürlich sehr stark in Westdeutschland damals. Ist denn das heute anders als damals? Was ist denn der Unterschied zwischen Osten und Westen bei der Frage, wie entwickeln sich ländliche Regionen, wie entwickeln sich Dörfer und so weiter und so fort? Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn du das erzählst, begibst du dich doch irgendwie auch so ein bisschen auf dünnes Eis. Und das noch als Westler zu sagen. Aber ich habe einfach dann doch gesagt, ich nehme Sie einfach mal mit auf meine Gedankenwelt. Mir ist durchaus bewusst gewesen, als ich mich die letzten 3 Tage oder 4 Tage darauf vorbereitet habe, dass es so ein bisschen durcheinander geht. Und ich habe versucht, Ordnung reinzubringen. Und manchmal ist es mir gelungen, manchmal ist es mir nicht gelungen. Aber der Ausgangspunkt letztendlich ist vielleicht erstmal diese allgemeine Diskussion auch gerade jetzt, zu Zeiten 30 Jahre nach der Wende. Und vielleicht auch zu Zeiten, wo Ministerien Heimatministerien genannt werden und so weiter. Und wo Kommissionen eingerichtet werden zum Thema gleichwertige Lebensverhältnisse. Deswegen möchte ich als Einstieg vielleicht nochmal die Frage stellen, was ist denn mit diesen gleichwertigen Lebensverhältnissen? Haben wir die nicht? Spielt das eine Rolle? Ist das wichtig? Ist das allgemein wichtig, wenn man auf die Statistiken guckt? Ist das im Speziellen wichtig, wenn man hier in Grünow guckt? Wie gesagt, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es diese Postkarte. Diese Postkarte habe ich immer noch zu Hause, steht auf meinem Schreibtisch. Damals gab es auch schon PCs, die waren so ein bisschen anders. Und damals gab es auch schon Coworking Spaces im ländlichen Raum. Die hießen bloß noch nicht so, aber zumindest der Gedanke war da. Und damals, 1987, hat die Europäische Union, oder die EG damals, die Europäische Gemeinschaft, eine Kampagne für den ländlichen Raum gemacht. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe nach dem Städtebaureferendariat 87 in einem Büro in Berlin angefangen, auch mit diesen Themen Dorfentwicklung und Entwicklung ländlicher Räume. Und wie gesagt, wir waren dann in Travemünde auf der großen Abschlussveranstaltung zur Kampagne ländlicher Räume der Europäischen Union, auch in verschiedensten Ländern. Ich habe mich heute schon immer wieder mal wieder gefragt, eigentlich bräuchte man sowas wieder, eine Kampagne für den ländlichen Raum, um den ländlichen Raum mehr ins Bewusstsein zu heben. Oder vielleicht auch eher nicht, damit nicht zu viel kommen. Das könnte man auch nochmal überlegen. Nochmal zu der Frage der Gleichwertigkeit. Das ist die kleinräumige Bevölkerungsentwicklung zwischen 1990 und 2015. Also wo gibt es Zuwachs, wo gibt es Schrumpfung? Blau ist da gezeichnet, die ist bezeichnet die Regionen und die Amtsbereiche und Gemeinden. Die Bevölkerungsverluste von minus, unter minus 20 und minus 20 bis minus 10 hatten. Rot ist dargestellt diejenigen, die Bevölkerungsgewinne in der Zeit haben. Sie kennen sicherlich solche Abbildungen. Wenn wir so eine Karte gezeigt hätten für die Zeit der ersten 5 oder der ersten 10 Jahre in den 90er Jahren, dann hätten wir einen blauen Fleck gehabt und einen roten Bereich im Westen. Das ist ganz deutlich gewesen, auch anhand der Karten und anhand der Daten, dass Ostdeutschland starke Bevölkerungsverluste hatte und Westdeutschland viele Gemeinden davon auch letztendlich profitiert hatten und Bevölkerungsgewinne haben. Heute ist das Bild nicht mehr ganz so klar. Und wenn man genau hinguckt, sieht man kleinteilig, dass auch viele Bereiche in Westdeutschland, selbst in Bayern und Baden-Württemberg, Verluste haben. Wenn man ein Bild nehmen würde, nur der letzten 10 Jahre oder nur der letzten 7 Jahre, würde das nochmal deutlicher sichtbar werden, dass es auch im ländlichen Raum in Westdeutschland Bereiche gibt, die Bevölkerung verloren haben in der Vergangenheit. Zweite Karte, es geht ja auch um wirtschaftliche Entwicklung und ein Indikator für wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich die Arbeitslosenquote. Jetzt spüren wir das alle und wissen alle, dass sich gerade in den letzten Jahren auch die Arbeitslosenquote sehr stark verbessert hat und auch die ostdeutschen Bundesländer, auch Mecklenburg-Vorpommern, haben deutlicher aufgeholt. Aber wenn man guckt, sind natürlich immer noch Bereiche von Ostdeutschland mit einer höheren Arbeitslosenquote als Bereiche vor allen Dingen in Süddeutschland, in Bayern, Baden-Württemberg, Teilen von Hessen, aber auch Niedersachsen oder den westlichen Niedersachsen. Aber man sieht gleichzeitig natürlich auch gerade in Nordrhein-Westfalen und im Saarland strukturschwache Bereiche mit schlechten wirtschaftlichen Daten. Man könnte das Spiel noch weitermachen, über viele Bereiche bis hin zu Fragen der Versorgung und Daseinsvorsorge. Welche Regionen sind gut aufgestellt, welche schlecht und könnte Rankings machen und so weiter und so fort. Kollegen aus Dortmund vom ILS haben mal versucht, wie man das so macht, anhand von Indikatoren zu bestimmen, sind denn tatsächlich unsere Lebensverhältnisse gleich im Osten, Westen, im ländlichen Raum, in dem städtischen Bereich in Deutschland. Sie haben dafür verschiedene Indikatoren gewählt, das Anteil Hochqualifizierter, die Frage von Altersarmut, Kinderarmut, Lebenserwartung, Erreichbarkeit von Hausärzten, kommunale Schulden, Breitbandanschluss, Gesamtwanderungssaldo, das sind dann so Indikatoren. Und anhand der Indikatoren ist klar herausgekommen, es gibt einen großen Bereich in Ostdeutschland, der in all diesen Indikatoren schlechter dasteht. Und es gibt Bereiche, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland, also sehr städtisch geprägte Bereiche, die zum Teil noch deutlich negativere Werte haben. Und dann gibt es einen sehr großen Bereich, hell gezeichnet, Sie haben das genannt, das ist die stabile Mitte in Deutschland. Und natürlich, auch das Bild kennen wir, der süddeutsche Raum, Baden-Württemberg, Bayern, Teile von Hessen, die durchaus dynamisch sind in diesen Bereichen oder bessere soziale Indikatoren haben. Also an diesen Indikatoren und Bildern zeichnet sich klar ab, also die Lebensverhältnisse sind nicht gleich. Es gibt Unterschiede. Und man erfährt es ja auch, wenn man dort und dort und da ist, dass die Lebenssituationen schon andere sind. Dass in dem einen oder anderen Region durchaus auch mehr Geld vorhanden ist bei den einzelnen Familien als hier. Eine andere Studie, und das sind dann immer so die Begriffe, des IW in Köln hat sich genau mit der gleichen Frage beschäftigt. Die haben dann mal andere Indikatoren gewählt, also Arbeitslosenquote, Validitätsrate, also Geburtsrate, Lebenserwartung, Durchschnittsalter, wieder Breitbandanschluss, Ärzte, das sind so die Dinge. Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist ein wirtschaftsnahes Institut in Berlin, die sich sehr stark so mit empirischer Forschung beschäftigen, also anhand von Daten, also Lebenssituationen und regionale Verhältnisse darstellen. Ging auch groß durch die Presse und durch die Tagesschau und deren Aussage war, Leute, guckt euch das an, anhand der Indikatoren, wir haben hier 19 Regionen, die stehen nicht gut da. Die drohen, den Anschluss zu verlieren. Die drohen, abgekoppelt zu werden von der Entwicklung. Und das sind die roten Indikatoren. Interessanterweise ist das jetzt wiederum eher der südostdeutsche Bereich. Vor allen Dingen aber auch wieder Saarland und Nordrhein-Westfalen. Aber auch Bremerhaven sieht man dort als Region. Aber auch die Mecklenburgische Seenplatte. Sie haben das Ganze unterteilt in drei Bereiche. Demografie, Wirtschaft und Versorgung, Infrastruktur, Daseinsvorsorge. Und wenn man sich das anguckt, die Indikatoren sind hier nochmal aufgelistet. Also das sind diese Regionen, die schlecht dastehen. Hellblau sind die Wirtschaftsindikatoren, wenn die eine Bedeutung spielen. Dunkelblau sind demografische, wie Überalterung und so weiter. Und die braunen, das ist die Versorgung. Wenn man sich die Mecklenburgische Seenplatte rausnimmt, auch als eine Region, die droht, abgekoppelt zu werden, das sind ja dann die Begriffe, die verwendet werden, und genau hinguckt, ist ja durchaus spannend, es sind dann nicht die wirtschaftlichen Indikatoren, die unter dem Durchschnitt, weit unter dem Durchschnitt liegen, sondern es ist vor allen Dingen die Demografie, Und das bedeutet ganz konkret, dass der Anteil der Älteren, der 65-Jährigen, verhältnismäßig hoch ist, verglichen mit anderen Regionen. Und das natürlich auch Bedeutung hat für die Zukunft und weitere Entwicklung und so weiter und so fort. Und der kleine braune Bereich, das ist letztendlich natürlich auch Ausdruck der dünnen Siedlungsstruktur, also die Frage der Versorgung, Breitbandanschluss und Ähnlichem. Aber spannend ist da natürlich, dass Wirtschaft jetzt plötzlich gar nicht mehr so blick ist, sondern viel stärker die Demografie und die Frage der Überalterung. Wenn man das zusammenfasst, sind es ja aus unserer Sicht vor allen Dingen zwei Arten von Regionen, die für uns interessant sind und wo häufig auch die Dinge zusammenkommen. Also das heißt ländliche Regionen und Regionen in Ostdeutschland. Das hat man ja auch an den Karten gesehen. Und was sich immer wieder aus solchen Daten widerspiegelt, ist, dass man hier diese Abwanderung der Jungen und die Bevölkerungsverluste seit 1990 sieht. Das spiegelt sich in der Altersstruktur auch dieser Region wieder. Das ist vor allen Dingen, auch bei den Indikatoren war das deutlich, wenig Arbeitsplätze in solchen Bereichen der Wissensökonomie und der Kreativökonomie und so weiter gibt, nicht so wie in Berlin und in größeren Städten. Dass die Daseinsvorsorge nicht so eine große Dichte hat. Die Abstände sind größer, die Entfernung, die Erreichbarkeit ist größer, die Fahrten sind weiter, gerade auch hier in der Region. Dass der öffentliche Personenverkehr, Nahverkehr ausgedünnt ist, dass keine Breitbandversorgung da ist und dass die Immobilienpreise auch sehr gering sind, verglichen mit anderen Städten. Das sind immer so typische Kennzeichen dann für diese Regionen, die ländlichen, ostdeutschen Regionen, zum Teil aber auch westdeutschen Regionen. Dennoch, und das zeigte ja auch unsere Diskussion in Grünow, und das zeigt eigentlich immer wieder die Situation, wenn wir vor Ort sind oder wenn ich irgendwie in Städten oder Dörfern bin. Wir waren neulich in Ducherow im Rahmen einer Kleinstadtstudie, wo sich gezeigt hat, dass Ducherow von den Kleinstädten in Vorpommern wirklich nicht sehr gut dasteht. Aber die Leute sagen, wir sind zufrieden hier. Uns geht es gut. Wir kommen zurecht. So wie wir uns organisieren mit dem, was wir haben und auch mit den längeren Fahrten und Entfernungen, ist es okay. Das ist halt so. Das sind wir gewohnt und wir können damit umgehen. Also irgendwo fällt da etwas auseinander. Also die Sicht von außen und das, was vor Ort gespiegelt wird, was die Menschen sagen. Natürlich nicht alle. Es gibt natürlich immer welche, die unzufrieden sind. Aber trotzdem zieht sich das irgendwo durch. Das ist das, was ich mit Verwirrtheit meinte. Oder mit Gedanken, die so entstehen. Wie kriegt man die Dinge zusammen? Und wenn dann noch solche Begriffe wie abgehängte Regionen und abgehängte Menschen gewählt werden, muss man ja wirklich fragen, was das bedeutet. Ist das objektive Realität anhand der Daten? Ist das Stigmatisierung? Ihr seid abgehängt. Wer will denn in eine Region ziehen, die abgehängt ist, wo Menschen wohnen, die abgehängt sind? Was soll das, wenn man von außen guckt? Zum Teil erlebe ich selbst in Diskussionen in Hannover solche Blickrichtungen. Oder ist das nicht vielleicht heute sogar Zugang zu Fördermitteln und politischem Handeln? Klar, abgehängte Region, da müssen wir was tun, da müssen wir Geld hineinpumpen. Kann man ja genauso fragen.
El Sol de Recoleta heißt das Lied.
Es un día para salir, no quiero estar encerrado. El sol que sale me hace feliz, parezco un enamorado. Quiero sentarme en algún parque, oír las voces de los niños. Hoy es un día para andar lento por esos barrios de infancia. Salir temprano a comprar el pan, oír la brisa en las ramas. Quiero ir a casa de mi abuelo. Sentir el sol de Recoleta. Y estoy tan lejos de esos lugares que poco a poco se vuelve un sueño. Y este verano que me despierto alivia un poco la ausencia del sol de Recoleta. Hoy no es un día para dormir, la luz golpea mi puerta. Salgo a la calle, empiezo a reír, me acuerdo de Recoleta. Quiero sentarme en sus cunetas, oír los gritos de sus ferias. Hoy es un día para salir y recordar lo pasado. La vieja casa donde nací, la parra entre los veranos. Quiero ir a casa de mi abuela, regar las rosas de su patio. Y estoy tan lejos de esos lugares que poco a poco se vuelven un sueño. Y este verano que me despierta alivia un poco la ausencia del sol. Y estoy tan lejos de esos lugares que poco a poco se vuelven un sueño. Y este verano que me despierta alivia un poco la ausencia del sol de Recoleta.
Man kann ja auch die Frage stellen, ob abgehängte Regionen schlicht und ergreifend nur ein Problem des gesellschaftlichen Umbruchs in Ostdeutschland ist. Also sind es in erster Linie die ostdeutschen ländlichen Regionen, die abgehängt sind. Es gibt so eine schöne Funktion, der Kollege Johann Keder hat mich darauf aufmerksam gemacht, mir das heute auch nochmal geschickt. Da wird statistisch erfasst, womit sich der Bundestag beschäftigt hat seit 1949 insgesamt. Hier geht es, ich lese es vor, gelb um den Bereich Daseinsvorsorge und braun, orange, meine Frau sagt sowieso, ich bin farbenblind, ist egal, orange, um den Bereich gleichwertige Lebensverhältnisse. Ganz spannend, wie 1949 dass der Bereich Daseinsvorsorge ab den 2000er Jahren plötzlich Thema im Bundestag, also politisches Thema wurde, mit Auf und Abs, aber im Prinzip seit Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre so auch geblieben ist. So haben wir es auch erlebt in unserem täglichen Tun. Und ganz interessant ist, dass der Bereich gleichwertige Lebensverhältnisse ab 2014 in die hohe Höhe schießt als Thema im Bundestag, als politisches Thema. Fairerweise muss man sagen, also es gibt andere Begriffe, die vielleicht vorher, also ähnliche Begriffe, die vorher häufiger diskutiert wurden, aber der Begriff gleichwertige Lebensverhältnisse ist ein Begriff, der eigentlich erst seit 10 Jahren noch nicht mal plötzlich in der politischen Diskussion ist. Hier ist Schrumpfung das Thema. Und da wird es ja fast noch spannender, wenn man sich anguckt, wann war Schrumpfung, also Schrumpfung im Sinne von ökonomischer Schrumpfung, aber vor allen Dingen auch demografischer Schrumpfung. Weniger Menschen, mehr alte Menschen und so weiter. Wann war das Thema im Deutschen Bundestag? Das war Mitte der 70er Jahre Thema, großes Thema, 60er auch schon. Und das war vor allen Dingen, so habe ich es dann auch erlebt, da komme ich gleich nochmal dazu, Mitte der 80er Jahre. Und im Prinzip auch bis zur Wende hin ein großes Thema, gerade im ländlichen Raum. Ich habe gerade auch deswegen dann auch das Thema Dorf gewählt und mir ein Dorf rausgesucht bei uns in der Gegend, das so Schrumpfungstendenzen hatte. Und wie gesagt, es ist ein Thema auch schon der Vorwendezeit in Westdeutschland auf jeden Fall gewesen. Ich kann mich daran erinnern, das war glaube ich 88 oder 87, da hat Kassel als erste Stadt ein Hochhaus zurückgebaut und abgerissen, weil zu wenig Leute dort waren. Ab 1990 war die Situation in Westdeutschland vollkommen anders. Und der dritte Punkt ist jetzt hier nochmal, die Schrumpfungskurve ist jetzt ein bisschen kleiner, weil die Dörferkurve so ausgeschlagen ist. Also seit wann spielt politisch das Thema Dörfer, natürlich sehr stark jetzt in Westdeutschland, aber dann nach der Wende auch insgesamt in Deutschland, eine Rolle? Und es spielte eine Rolle in den 60er Jahren. War natürlich sehr stark aufgrund von schlechter Infrastruktur, schlechten Lebensverhältnissen und so weiter und so fort. Und es spielt in Westdeutschland seit Mitte der 80er Jahre eine Rolle. Hängt auch damit zusammen, dass damals große Förderprogramme, die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstrukturen, Küstenschutz aufgelegt worden sind. Damals konnten Dörfer daraus finanziert werden und plötzlich war Dorfentwicklung und Dorfplanung und was machen wir mit den Dörfern und so weiter ein riesengroßes Thema. Ich fand es immer spannend, kommt hier auch raus, das Thema ist nach der Wende erstmal verschütt gegangen. Politisch. Und verschütt gegangen, weil andere Themen wichtiger waren. Andere Themen das überdeckt haben. Und das Thema Dorf, ähnlich wie Schrumpfung und Daseinsvorsorge, taucht dann erst wieder so richtig im Bewusstsein und in dem politischen Bewusstsein um ja, 2010, 2014, 2015 wieder auf. Aber genau der Bereich ist der Bereich, wo es jetzt ein bisschen persönlich auch für mich wird und wo ich nochmal anschließen möchte. Und das ist der Bereich, wo das Dorf wieder nochmal als Thema wichtig wurde. Das ist 1983. Also diese eine große Klingel ist 1983. Und 1983 habe ich tatsächlich, ist es wirklich so, auf dieser Schreibmaschine meine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe dann auch nochmal 1986 auf dieser Schreibmaschine mein Staatsexamen geschrieben. Und dann habe ich überlegt, was kaufe ich, einen PC oder eine elektrische Schreibmaschine? Ich habe blöderweise eine elektrische Schreibmaschine gekauft, aber die war nach einem Jahr vollgemauert. Okay, ich habe da meine Diplomarbeit drauf geschrieben. Die hat sich mit einem kleinen Dorf beschäftigt. Hier sieht man das auf diesem alten Bild. In der Nähe von Hannover, im sogenannten Auetal. Wer an der A2 mal im Stau steht, hinter Hannover, ungefähr 20, 25 Kilometer, das kann sein, dass er dann im Auetal steht. Und Antendorf liegt auch direkt mehr oder weniger an der A2. Sie sehen es hier nochmal, das habe ich damals gezeichnet, das ging alles noch per Hand. Das ist Antendorf, Hannover ist knapp 50 Kilometer entfernt. Das ist mein Heimatort Bad Nenndorf, wo ich groß geworden bin. Rehren ist der Hauptort des Auetals, wo die Hauptversorgung ist und die Schulen sind und so weiter. Und das Auetal ist schlicht und ergreifend ein Tal mit dem Bückeberg, dem Deister und dem Süntel. Es ist wirklich ein Tal, so erlebt man das auch. Und obwohl es nur 50 Kilometer nach Hannover sind, erlebt man es als abgeschiedenes Tal im Schaumburg. Das ist die Situation der Landwirtschaft und dann auch nochmal der Versorgung zu dem Zeitpunkt. Ich habe in der Arbeit nochmal geguckt, was dann tatsächlich drin stand. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hatte sich von 1960 bis 2019, ich habe dann heute auch nochmal nachgeguckt, von 38 auf 5 reduziert. Damals, als ich 83 da war, waren es noch 19 landwirtschaftliche Betriebe. Davon der Großteil Nebenerwerbsbetriebe, aber es waren, glaube ich, auch so 6, 7, 8 Vollerwerbsbetriebe. Das ist das eine. Dann, auch das hat mich noch erstaunt jetzt in der Nachschau. Es gab zu dem Zeitpunkt keine zentrale Abwasserentsorgung in Antendorf. Mittlerweile gibt es das natürlich. Es gab keine Kinderbetreuung, aber das ist für westdeutsche Verhältnisse jetzt nichts Ungewöhnliches. Die Grundschule wurde 1971 geschlossen in Antendorf. Die ist jetzt in Rehren, 5 Kilometer entfernt. Keine große Entfernung, aber immerhin. 1974 wurde der Ort eingemeindet in die Großgemeinde Auetal. Das heißt, das ganze Auetal wurde zu einer Gemeinde gemacht mit vielen kleinen Orten. Die Lebensmittelgeschäfte, die zwei, die es gab, sind 1979 geschlossen worden. Und auch das steht in meiner Diplomarbeit. Zu dem Zeitpunkt fuhren zur Kreisstadt nach Stadthagen nur zweimal am Tag ein Bus, morgens und abends. Natürlich gab es Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein, Spielmannszug. Ich habe damals dann auch die Bevölkerung befragt, so eine kleine Postkartenbefragung gemacht und habe mal gehört, was sagen die denn, wie ist denn das bei uns? Und na klar, was kommt raus? Heute wäre es gar nicht viel anders. Ruhe, gute Luft, Natur, schöne Aussicht, das ist ja auch schon so ein bisschen am Berg gelegen. Heimat, Freunde, Nachbarschaft, Vereine, keine Touristen, auch ganz interessant, keine Touristen. kann ich aber auch nachvollziehen. Unsere Schwächen, auch das kein Wunder, schlechte Einkaufsmöglichkeiten, Versorgung, keine Schule. Rivalität der Vereine. Also, die Stärke sind die Vereine, aber die streiten sich untereinander. Und, auch das ist interessant, 83, besonders die älteren Menschen haben wenig Gelegenheit, aktiv am Dorfleben teilzunehmen. Also die Frage, wie ist das mit den älteren Menschen, Integration in das Dorfleben, ist nicht einfach gewesen. Hier der Blick auf die Einwohnerentwicklung. Ich will es auch nicht zu lang machen.
Das hatte zwischendurch ein Wirtshaus gab es auch nicht.
Zu dem Zeitpunkt 83
war die Grundstruktur eines
Dorfes. 83 gab es noch ein Wirtshaus. Mittlerweile ist es zugemacht worden. Es gab noch eins mit so einem typischen großen Raum auch für Festen und so weiter. Ne? Das gab es noch. Hatte ich vergessen? Stimmt. Vollkommen richtig. Der Blick auf die Bevölkerungsentwicklung. Hier sehen Sie seit 1970 mit einer kleinen Delle 78, aber ansonsten relativ stabil, so um die 320, 330 Einwohner. Natürlich sieht man hier auch die Situation dann nach dem Krieg auf der oberen Grafik. Hier sieht man es nochmal deutlicher, 1950 der Zuzug der Flüchtlinge. Meine Mutter gehörte damals übrigens auch dazu, wurde auch im Auetal untergebracht. Und ab 1960 mit geringen Schwankungen relativ stabil zwischen 340 und 320 Einwohnern, also Bevölkerungsverluste, wenn man es denn so zählen will, 5% zu heute. Wenn man sich die Altersstruktur anguckt, ich habe dann vor 3 Jahren in Bad Nenndorf einen Vortrag gehalten, wie soll man sagen, verschwinden unsere Schaumburger Dörfer. Und habe mir dann mal so die Einwohnerzahlen und die Altersstrukturen angeguckt und auch für das Auetal mir das angeguckt. Wenn man sich Andendorf anguckt, hier sind wir, 21%, 2016 war das, über 65, immerhin 45%, also fast 50% über 50-jährig. Ich habe damals gesagt, wenn man dann noch berücksichtigt, das ist ja meine Generation, wenn man dann noch berücksichtigt, dass das die Babyboomer sind und dass die relativ bald auch in den Ruhestand gehen und so weiter, wird nochmal deutlich, was das auch für eine demografische Veränderung in so einem kleinen Dorf, gar nicht so weit weg von Hannover, bedeutet. Es wird auch nochmal an dieser Kurve deutlich, das sind jetzt die Prognosen für den gesamten Landkreis Schaumburg und hier herausgegriffen für die Gesamtgemeinde Auetal. Das heißt, der Anteil der über 65-Jährigen wird bis 2035 um 50% steigen. Das ist im Prinzip das, was ich eben auch gesagt habe. Und der Anteil der Jüngeren schrumpfen. Und, das ist wieder das Auetal, Prognosen sagen so um die 10, 11, 12% Bevölkerungsverluste bis 2030, 2035. Kann man sagen, naja, die Situation ist ja vielleicht gar nicht so unterschiedlich zu den Diskussionen, die wir hier haben. Aber ich sage es nochmal, das ist das, was natürlich so ein bisschen verwirrend ist und versucht so in meinem Kopf dann auch irgendwie Ordnung und Linie zu führen, finden. Ein letzter Punkt, und auch da denkt man, naja, ist man heute oder ist man in den 80er Jahren? Ich habe die Andendorfer auch gefragt, wo müssen ihrer Meinung nach Verbesserungen in Andendorf durchgeführt werden? Die in Rehren machen doch, was sie wollen. Das ist der Hauptort der Gemeinde. Eingemeindung liegt ungefähr 10 Jahre zurück. Wir müssen ja alle sparen, auch unsere Gemeinden müssen sparen. Also Finanzprobleme der Gemeinden. Politikerentscheidungen machen jede Diskussion zunichte. Es liegt immer schon fertig in den Schubladen. Diskussionen werden nur gemacht, um den demokratischen Charakter zu wahren. Das ist ein Originalzitat aus meiner Diplomarbeit. Also es ist nicht von heute, wirklich. 83. Weniger Bürokratie von Rehren aus, mehr Verantwortung für Andendorf. Also wir wollen mehr Freiheiten, mehr Eigenständigkeiten haben. Das ist das, was wir haben wollen. Wo sind die Unterschiede zu heute? Wo sind die Unterschiede zu Grünow? Ich kann schwer beurteilen, wie die Entwicklung in dem Ort hier war. Ich habe auch meine Erfahrungen über die 25, 30 Jahre, die ich jetzt hier vor allen Dingen auch in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zu tun habe. Aber ich habe dann versucht, nochmal auch anhand zu Statistiken irgendwie herauszubekommen, wie haben sich denn die Dinge unterschiedlich entwickelt. Und da habe ich mir vor allen Dingen die Landwirtschaft, die Einwohnerentwicklung angeguckt. Habe dann aber auch überlegt, naja, es ist ja auch noch mehr, also ne, Versorgung oder das eigene Erleben. Aber das ist das, was Sie am Ende sagen müssen. Ich kann das ja nur von außen beurteilen. Fangen wir mal mit dem Beispiel Grünow an. Wir waren mit, wie Studenten waren es? Fünf, ne? Wir waren mit fünf Studenten, die berufsbegleitend Masterausbildung machen, hier in Grünow und haben uns auch mit den Fragen Versorgung und so weiter beschäftigt, haben auch Gespräche geführt und haben dann diese Zukunftskonferenz gemacht. Das Erste, was wir gehört haben in der großen Runde, naja, in den letzten Jahren sind doch wirklich viele Menschen zugezogen. Und wenn man sich mal umguckt, es stehen doch kaum noch Gebäude leer. Und dann auch die Jüngeren. Wir haben uns ja auch unterhalten. Der eine oder andere von früher ist wieder zurückgekommen. Das war, können wir darüber nachdenken, vor 10, 15 Jahren vielleicht auch nochmal anders. Wenn man sich die Einwohnerentwicklung anguckt von Grünow, stellt man fest, dass seit der Wende der Ort 16% der Einwohner verloren hat. Bei der Altersstruktur sieht man, dass vor allen Dingen, naja, sind die Älteren mehr geworden, sind auch weniger geworden. Der Anteil der 20- bis 59-Jährigen ist deutlich geschrumpft. Der Anteil der Jungen ist auch geschrumpft, aber interessanterweise im Prinzip seit 2010 relativ stabil, sogar leicht gewachsen. Ich meine, 4 junge Leute ist so für so einen kleinen Ort wie Grünow mehr, dann aber auch schon eine ganze Menge. Also das muss man nicht unbedingt klein halten. Aber das ist ja auch das, was Sie gesagt haben. Also wenn man sich mal umguckt, ist unser Ort noch relativ jung, verglichen mit anderen Dörfern in der Umgebung. Das ist die Entwicklung der Einwohnerzahl von Neubrandenburg. 30% weniger in der Zeit, also doppelt so viel weniger. Und deutlich weniger, das hat mich auch ein bisschen überrascht, junge Leute. Neubrandenburg, wissen Sie, jüngste Stadt der DDR zur Wendezeit. Durchschnittsalter von 35, heute sind wir bei 46 oder 47. Ich habe links nochmal den Vergleich zu Andendorf geschrieben. Natürlich schon weniger Verlust, also weniger Menschen, weniger junge Menschen, weniger Menschen im Erwerbsalter. Ähnlich viele Menschen, so um die 60, auch was so, wie die Entwicklung sich vollzogen hat. Das hatten wir schon gesagt. Ja. Also, das sind jetzt nochmal die prozentualen Zahlen, da wird es nochmal deutlich. Ne? Also, 30% sind über 60, 20% sind unter 20, was für so einen kleinen Ort relativ viel ist. Versorgung. Sie korrigieren mich, wenn ich etwas Falsches sage. Mit Ollendorf zusammen unabhängige Gemeinde. 1968 Schließung der Teiloberschule, habe ich aus dem Internet gelesen. Hatten wir auch darüber geredet. 1953 und 1975 dann LPG-Gründung, also die Umstrukturierung der Landwirtschaft. 2 Kindergärten in den Nachbarorten, ist auch immer wieder von Ihnen betont worden, auch als Stärke, also geringe Entfernung. Schule in Blankensee, ungefähr 15 Minuten entfernt. 3 Pflanzenbaubetriebe, 3 Nebenerwerbslandwirte, Feuerwehr ist runtergerutscht, Kulturverein, Reitsportverein, Line-Dance-Gruppe, Kirchengemeinde und so weiter und so fort. Können wir gerne nochmal überlegen, ob noch mehr dazugehört zur Versorgung. Und die Stärken und Schwächen als Ergebnis der Diskussion auf unserer Zukunftskonferenz. Wir waren nur 15, 16 Leute, aber wir haben mal überlegt, oder Sie haben überlegt, was sind denn die Stärken des Ortes und was sind die Schwächen. Um es kurz zu machen, wir können später auch nochmal genau gucken, die Stärke ist die Gemeinschaft. Das haben viele gesagt. Spiegelt aber übrigens auch das, was die Andendorfer von sich gesagt haben. Können wir nochmal reingucken. Und die Stärke, finde ich auch interessant, ist ja auch richtig, ist die selbstständige Kommune. Auch das hat man ja nicht mehr überall. Und die Schwächen sind vor allen Dingen das Leben im Alter, also die Rahmenbedingungen fürs Leben im Alter, wie wird das zukünftig sein? Und, das haben zumindest viele gesagt, wir bräuchten eigentlich mehr Angebote für junge Leute, für Kinder vor allen Dingen. Und das Dritte ist schlechtes Internet. Also, wenn man das zusammenfasst, die Stärken von Grünow sind eigentlich die Gemeinschaft, engagierte Menschen, die Vereine und die kommunale Unabhängigkeit. Grünow braucht aber schnelles Internet, gute Rahmenbedingungen für das Leben im Alter und mehr Möglichkeiten für Familien mit Kindern. So auf den Punkt gebracht. Können wir gerne darüber diskutieren, ob das stimmt. Sind Stärken, Schwächen und Notwendigkeiten und Möglichkeiten anders als in westdeutschen Dörfern? Das wäre so eine Frage, über die wir uns nachher mal unterhalten sollten. Dann habe ich versucht zu gucken, wie ist das mit der Landwirtschaft? Sie wissen es besser, wie es hier war. Ich kann es nicht beurteilen. Wenn man aber sich die Statistiken anguckt, werden zwei Dinge deutlich. 1950 waren in Ostdeutschland 28% der Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt, in Westdeutschland 24%. Das hängt natürlich damit zusammen, dass letztendlich Ostdeutschland stärker agrarstrukturell geprägt war als das stärker industrialisierte Westdeutschland in vielen Bereichen. Jetzt unterscheidet sich, können wir gerne darüber diskutieren, was das bedeutet, die Kurve nach unten gar nicht so extrem stark. Also sie verläuft so ein bisschen parallel von der in Westdeutschland, aber immerhin arbeiteten 1989 noch 10% der Beschäftigten in der Landwirtschaft. In der ganzen DDR, was natürlich noch mal deutlich mehr sind als in Westdeutschland, aber von einem anderen Niveau gestartet. Heute sind es insgesamt in Deutschland so um die 2%. Noch mal deutlicher wird es, wenn man sich nur die, nee, andersrum, es wird deutlicher, was für Brüche da waren, wenn man sich nur die Erwerbstätigen der Landwirtschaft am Wohnort, also die am Wohnort in der Landwirtschaft beschäftigt waren, anguckt. Und das sind, ich habe auch nur die Daten gehabt, aber das reicht vollkommen. Das sind die Jahre 90 bis 94. Das waren in Mecklenburg-Vorpommern fast 20% und 2 Jahre später waren es nur noch 6%. 2 Jahre später. Im Prinzip das Niveau von Westdeutschland zum Zeitpunkt 1989. Und das wird sicherlich von Dorf zu Dorf, von Region zu Region auch nochmal unterschiedlicher, stärker sein und weniger stark sein. Aber der Bruch, die Veränderung, das Rauswerfen aus der Lebenssituation hat sich innerhalb von 2 Jahren ganz deutlich abgespielt. Aber immer noch ist Mecklenburg-Vorpommern, das Anteil Bruttowertschöpfung 2019, deutlich stärker landwirtschaftlich geprägt und abhängig von der Landwirtschaft als Westdeutschland insgesamt und auch Ostdeutschland insgesamt. Auch das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, sich vor Augen zu führen. Also Mecklenburg-Vorpommern ist schon sehr stark agrarstrukturell geprägt. Also, die Arbeits- und damit auch die Lebenswelt in den Dörfern hat sich nach der Wende schnell und radikal verändert. Ich sage es nochmal, Sie wissen es besser als ich. Ich habe es nicht erlebt. In Westdeutschland hat dieser Wandel, diese Veränderung 50 Jahre gedauert. Sie haben es gesehen, auch mit starken Brüchen anfangs in den 70er Jahren, vor allen Dingen in den 70er Jahren ist viel weggefallen und verändert worden, aber trotzdem, der Wandel hat 50 Jahre gedauert. Nächste Frage. Das war ja die Ausgangsfrage, wo sind denn die Menschen alle hin? Also wie viel sind denn wirklich weg? Das ist die Bevölkerungsentwicklung der Mecklenburgischen Seenplatte 1990 bis 2004. Auch hier sieht man Neubrandenburg, Demmin, Mecklenburg-Strelitz, Müritz. Aber auch ganz interessant, habe ich gleich nochmal deutlicher. Starke Verluste von Neubrandenburg, relativ starke Verluste von Demmin, leichte Bevölkerungsgewinne sogar in den 90er Jahren von der Mecklenburgischen Seenplatte und stabile Entwicklung im Müritzkreis. Mecklenburg-Strelitz ist blau, ne? Mecklenburg-Strelitz. Stabile Entwicklung im Müritzkreis. Bis 2004. Bitte? So. Wenn man sich mal die Wanderungen anguckt, ich habe jetzt nur Zahlen über die Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern hinaus, wird auch nochmal deutlich, wann denn die Leute weggegangen sind. Na klar, kann sich das von Ort zu Ort unterscheiden. Aber ganz klar ist, jetzt sieht man den Kreis nicht sehr deutlich, es sind die 2, 3 Jahre am Anfang, wo viele weg sind. Und wir haben es ja eben an den Landwirtschaftsdaten auch gesehen, was natürlich auch Auslöser war, unter anderem, also diese wirtschaftlichen Brüche und Umbrüche. Dann ist interessant, wir haben sogar in den 90er Jahren dann eine sehr ausgeglichene Wanderungsbilanz, sogar mit Wanderungsgewinnen in Mecklenburg-Vorpommern gehabt. Und wir haben nochmal zwei Phasen um 2000 und um 2008, wo wieder mehr Menschen weggegangen sind. Interessanterweise sind das gerade die Bereiche, wo die Wirtschaft gekriselt hat. Also wo die Wirtschaftskrisen waren, im Prinzip die kleinen, die wir mittendrin hatten. Aber seit 2013, 2014 gibt es Wanderungsgewinne. Blau sind die Gewinne insgesamt. Gelb, braun sind die Gewinne der Deutschen. Also das heißt, selbst die Zuwanderung ohne internationale Zuwanderung sind positiv seit dieser Zeit in Mecklenburg-Vorpommern. Auch das ist interessant, spiegelt ja fast so ein bisschen die Diskussion, die wir hier in Grünau eben auch hatten. Aber das nochmal klar zu machen, Anfang der 90er Jahre sind sehr viele weg. Und ich glaube, das ist, komme ich nachher auch nochmal dazu, das ist ein Bereich, den man jetzt ja auch demografisch mit sich rumträgt. Viele Junge sind weg, viele junge Frauen sind weg. Die Geburtenraten sind extrem in den Keller gegangen. Und die Kinder, die jetzt nicht geboren sind, werden natürlich nie mehr geboren. Also Delle zieht sich sozusagen durch die Bevölkerungsstruktur durch. Jetzt nochmal die Wanderung, aber für ein Jahr nur, 18, über die Landesgrenze nach den Altersgruppen. Und da ist das Bild natürlich vollkommen klar. Wer wandert, also wer bewegt sich, Zuwanderung und Abwanderung? Menschen zwischen 20 und 35, 40, 35. Das sind diejenigen, wo Bewegung ist. Da spielt sich Bewegung ab. Aber auch in diesem Bereich, wenn man guckt, wir haben im Prinzip nur an dieser Stelle hier Wanderungsverluste 2018, insgesamt im Land, wohlgemerkt. Und interessanterweise sind das gar nicht mehr die Frauen dann, sondern die Männer. Das war ja in den 90er Jahren auch nochmal vollkommen andersrum. Ne? Und die größeren Wanderungsgewinne sind dann vor allen Dingen die älteren Jahrgänge. Aber auch das spiegelt ja das, was wir vor Ort so diskutieren. Also wer kommt zurück, die früher hier gewohnt haben? Und auch in den ländlichen Raum stärker ältere Menschen, so ab 50, 55 plus. Also, die großen Abwanderungen der Jungen in Mecklenburg-Vorpommern waren Anfang der 90er und 2000er Jahre während der Wirtschaftskrisen. Seit 2014 gibt es leichte Wanderungsgewinne in fast allen Altersgruppen, aber vor allen Dingen die Altersgruppe 55 hat Wanderungsplus. Es ziehen aber mittlerweile mehr junge Männer fort als junge Frauen. Und, das ist eine Studie von 2014, vielleicht hat sich das eine oder andere auch geändert. Die Frage ist ja, wo ziehen Sie hin? Hier ist jetzt nur mal die Alterskohorte 15 bis 25 im Blick. Und auch nur in der Zeit, steht jetzt nicht da, das sind glaube ich nur 5 Jahre. So 2010 bis 2015, so in der Zeit. Blau sind wieder die Regionen, wo diese Altersgruppe stark schrumpft, bis unter 20%. Und rot sind die Bereiche, wo diese Altersgruppe bis über 50% und so weiter Zuwachs hat. Und natürlich ist das Bild auch das Bild, was wir diskutieren und kennen. Aus dem ländlichen Raum gehen diese Gruppen, also die jungen Leute, in die Städte. Aber wenn man sich mal die Zahlen genau anguckt, ist auch ganz spannend, dass sie dann in bestimmte Städte gehen. Also nicht alle Universitätsstädte haben diese hohen Zuwachsraten. Es sind ganz bestimmte. Und auch Orte, die man dann, Halle zum Beispiel oder Lübeck, die man gar nicht so auf dem Plan hat. Aber gut, was natürlich nachvollziehbar ist, diese Wanderung, diese Abwanderung sind dann Wanderungen zur Ausbildung, zum Studieren und so weiter und in die Orte, die so ein bisschen lebendiger und interessant und spannend sind und wo Kultur ist und so weiter und so fort. Nächster Aspekt dazu. Der Aufsatz, der war übertitelt mit dem Begriff die Wucht der deutschen Teilung. Wucht der deutschen Teilung. Es ist ja so, dass aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus anderen ostdeutschen Regionen die Menschen nicht erst seit 90 abgewandert sind, sondern auch schon seit Anfang der 50er Jahre natürlich die ostdeutschen Regionen sehr viele Menschen durch Flucht und so weiter verloren haben. Hier zeigt sich mal, wie auf der einen Seite die Einwohnerzahl zugenommen hat in Westdeutschland und auf der anderen Seite die Einwohnerzahl in dieser Zeit abgenommen hat in Ostdeutschland. Natürlich ist das nicht nur dann die Wanderung über die Grenze, aber es zeigt ziemlich deutlich, natürlich ist auch hier der Knick nach 90 deutlicher, aber es zeigt nochmal so die Lücke. Gewinne in Westdeutschland, Verluste in Ostdeutschland. Und das ist vielleicht dann auch wirklich ein ganz entscheidender Unterschied, der aber auch eine längere Periode vorher, also vor der Wende schon hatte. Und wenn man sich die Mecklenburgischen Seenplatte anguckt, hatten wir ja schon gesagt, Neubrandenburg sind diejenigen, die nach der Wende viel verloren haben. 30%. Aber Neubrandenburg ist ja auch die Stadt, die vor der Wende extrem viel gewonnen hat. Das ist die Bevölkerungsentwicklung von, ich habe einige Zahlen rausgenommen, von Neubrandenburg, von 1950 bis 1989. Und das ist die Bevölkerungsentwicklung vom Altkreis Neustrelitz, Altkreis Demmin und Altkreis Elbtreptow. Alle diese ländlich geprägten Altkreise haben bis zur Wende Bevölkerung verloren. Und nicht nur am Anfang die weiterziehenden Flüchtlinge, sondern kontinuierlich über die Jahre. Also dieses Weggehen aus dem ländlichen Raum war zu DDR-Zeiten auch schon ein Thema. Und natürlich auch das, was wir zum Teil heute auch wieder im ländlichen Raum beobachten, dieses, wie soll man sagen, Abziehen der auch jungen Bevölkerung der Städte. Und hier ist es Neubrandenburg in erster Linie gewesen, die natürlich nicht nur aus anderen Regionen von der DDR Leute bekommen haben, sondern auch aus der Region selber. Was heißt das? Also junge Menschen verlassen die Dörfer in Ost und West zur Ausbildung. Der Anteil alter Menschen nimmt zu und nimmt natürlich da nochmal zu, wo, wie gesagt, diese demografischen Brüche in Ostdeutschland waren, aber nicht in jedem Dorf gleich stark. Das sind ja immer so Blicke von oben. Also wenn man so in die Dörfer reinguckt, kann es sich manchmal vollkommen anders darstellen. Und wie gesagt, das ist das Ostspezifische, die Last der demografischen Brüche Anfang der 90er Jahre, aber auch hier nochmal, nicht in jedem Ort spürbar und merkbar und erkennbar. Die Versorgung im Dorf, ich sag's nochmal, Sie müssen es besser beurteilen als ich. Aber natürlich ist vieles seit den 90er Jahren verloren gegangen. Konsum, Kinderbetreuung, Landambulatorium, Grundschule, Kulturhaus, Gasthof, was auch immer. Manches ist vielleicht auch dazugekommen. Könnten wir auch nochmal drüber reden. Und der letzte Punkt ist vielleicht am Ende auch der entscheidende. Und vielleicht auch der entscheidende Unterschied. Diese Verlusterfahrung, also was ist weg? Was haben wir verloren? Nicht nur an Versorgung, sondern auch an Position in der Gesellschaft oder wie auch immer. Und diese Verlusterfahrungen waren schnell und radikal nach der Wende. 90, 91, 92. Und wenn es so in Westdeutschland war, im ländlichen Raum, ich habe es ja nochmal gesagt, da war das auseinandergezogen, da war das lang. Und die eigentlichen Verluste, die ich immer noch merke in den Diskussionen mit der Gemeindegebietsreform in den 70er Jahren und so weiter und so fort, liegen lange zurück. Also das ist verarbeitet irgendwo. Und natürlich auch, das ist sicherlich auch ein Punkt, die Spiegelung immer mit der westdeutschen Situation. Das war ja bei uns, also in dieser Zeit damals, als der ländliche Raum schwieriger wurde, auch nicht der Fall. Also man vergleicht sich immer und wird natürlich auch nicht irgendwie so ernst genommen und wertgeschätzt in seiner Verlusterfahrung oder Abstiegssituation oder wie auch immer. Wenn man sich Demografie und Zahlen anguckt, ist das ja nur die eine Sache. Das ist ja nicht die Ursache von Veränderungen, also dass junge Menschen weggehen oder zu wenig wieder zurückkommen in die Dörfer. Das ist ja eigentlich nur das Zeichen. Oder das ist nur das, wie man es sieht. Die Frage ist letztendlich, was sind die Gründe für Abwanderung aus dem ländlichen Raum? Ich habe vor 5, 6 Jahren mal diese Grafik gezeigt und mir überlegt, na, wie kommt das eigentlich alles zusammen? Und ich sage es nochmal, Rückgang der jüngeren Leute im ländlichen Raum des Anteils und Steigerung des Anteils von älteren Menschen ist immer nur Ausdruck von gesellschaftlichen Entwicklungen. Also muss man fragen, was sind denn da die Gründe dafür? Natürlich spielt Arbeitsplatz eine Rolle, natürlich spielt Wirtschaftsentwicklung eine Rolle. Ich glaube aber, das ist nicht die einzige Frage. Und das ist heute, und da bin ich auch überzeugt von, nicht mehr die dominierende Frage. Also, warum Demografisch, Regionen schrumpfen und wachsen, ist nicht mehr ausschließlich eine Frage von Wirtschaft und Arbeitsplatzentwicklung, sondern ist eher vielleicht eine Frage von anderen Dingen in der Gesellschaft. Also meinetwegen neue Formen der Arbeit oder neue Formen der Wirtschaftsentwicklung. Oder die Frage sicherlich auch von Verdienst, wo verdient man mehr, wo verdient man weniger. Aber auch die Frage, welche Rolle spielt heute Frau in der Gesellschaft? Auch da, wenn man sich Karten anguckt und Verteilung im Raum, wird man feststellen, das spielt schon eine Rolle, wo dann Familien am Ende zunächst mal nach dem Studium bleiben und ob sie wieder zurückgehen in die Dörfer oder in den ländlichen Raum. Oder, steht jetzt hier nicht drin, insgesamt so dieses ganze Thema, was man unter dem Begriff Individualisierung fasst. Dazu gehört ja auch, dass Bindungen, also traditionelle Bindungen sich auflösen, Kirche zum Beispiel, aber auch Familie oder Bindung an Eigentum. Zu unserer Zeit wäre es undenkbar gewesen, wenn man das Eigentum seiner Eltern einfach so im Stich lässt und irgendwo hingeht in die Welt und nicht wieder zurückkommt. Aber heute ist das ganz anders. Und sicherlich auch die Frage der Lebenskultur und Vielfalt, die man erleben und haben will. Und die vielleicht in bestimmten Städten dann interessanter und spannender sind. Und die Frage, die wir vorhin auch diskutiert haben. Ich gehe ja als junger Mensch dorthin, wo viele sind. Ich gehe nicht dahin, wo ich alleine bin oder wo noch ein anderer von mir ist. Also ich suche Orte, wo gleiche Kulturen sind, die ich brauche, Menschen ähnlich denken und so weiter und so fort. Und das führt sicherlich auch dazu, dass gerade in einer Generation, die deutlich weniger ist als unsere Generation, wenn wir irgendwo an einen Ort gegangen sind, waren immer viele von uns da. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Faktoren, die es schwieriger machen, im ländlichen Raum zu leben. Ausdünnung der Daseinsvorsorge, Alterung, ne? Gerade wenn man älter wird und die Frage ist, wie geht man mit Mobilität noch um, ne? Wenn man keinen Führerschein mehr hat, das ist sicherlich ein Thema. Und ich hatte damals geschrieben, steigende Energiekosten, auch das wäre ja auch nochmal eine Diskussion. Angesichts der aktuellen Diskussion über Klimawandel und Energiewende und so weiter, was bedeutet das zukünftig für den ländlichen Raum? Und die Dinge, die man sich überlegt, passen die für den ländlichen Raum? Das wäre ja auch nochmal eine Frage. Aber das ist ja am Ende auch nicht mehr so, dass großflächig die Regionen schrumpfen und die Städte wachsen, wie das noch vor 5, 6, 7 Jahren diskutiert wurde. Die Dinge ändern sich ja.
Vielleicht träumst du von Lutin, viele gibt's es wie den Kleinen. Finde einen so wie ihn, schenk ihn wieder Mut zu weinen. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Si hay niños como Luchi, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros. Spiel mit einem Ball aus Lumpen, eine Katze, einen Hund und ein Pferd zieht ihnen zu.
Die Sendung produzierte Enrico Nimczewski für das Projekt Forum für ländliche Entwicklung und Demografie in Mecklenburg-Vorpommern.